Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, dass ich heute wieder mal bei euch zu Besuch sein darf. Und dass Daniel bei uns zu heute ist. Bei uns tut es immer gut, wenn er mal Abwechslung ist. Das ist schön. Obwohl auch einige von der Gemeinde einmal sind, die Gottesdienst mitgestaltet und auch predigen tun. Das ist für mich immer wieder eine Bereicherung. Aber es ist schön, auch hier dürfen bei euch sein heute. Ich habe Daniel und er mich nach einem Termin gefragt, der zwei Vorschläge gemacht. Einen jetzt und einen im Juli. Und als er das rein ausgewählt hat, hat er gesagt, können wir nicht gerade beide nehmen. Also von daher werdet ihr mich wahrscheinlich noch müssen haben im Juli. Ja, ich möchte gerne am Anfang die drei angegebenen Vers lesen aus der Apostelgeschichte 1, Vers 9 bis 11. Über die Himmelfahrt von Jesus. Nicht lange danach, nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel aufgehoben und verschwand in einer Wolke. Während sie ihm nachschauten, standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Sie sagten: Männer aus Galiläa, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel? Jesus ist von euch fort in den Himmel geholt worden. Eines Tages wird er genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt fortgehen sehen. Ich war mir gar nicht sicher, ob ihr hier im Kanton Schwyz Auffahrt feiert oder nicht, oder ob es mehr schon Leichnam ist, der gefeiert wird. Ich weiß, das war mindestens früher so. Ich bin in Eggeri aufgewachsen, auf der anderen Seite des Berges hier. Und da war in der Innerschweiz mehr von Leichnam, das jeweils ein Feiertag war und Auffahrt nicht so sehr. Und auch heute noch ist es so, dass wenn man die Leute so auf der Straße fragen würde, auch wenn sie jetzt einen Freitag haben, was ist eigentlich Auffahrt? Dass manche sich am Kopf kratzen und nicht recht wissen, um was es da eigentlich geht. Ich denke, das ist für manche Leute verständlich, dass sie das nicht verstehen. Es wäre nicht gut, wenn wir das auch nicht verstehen würden. Und darum möchte ich einfach den Anlass nehmen, um mit euch heute Morgen ein bisschen über die Himmelfahrt von Jesus nachdenken. Die Himmelfahrt gehört zum ganz zentralen Heilshandeln Gottes. Sie ist ganz eng verknüpft mit dem Tod, mit der Auferstehung von Jesus und dann auch mit Pfingsten, dem Zeitpunkt, wo der Heilige Geist ausgegossen wurde und die Gemeinde im neutestamentlichen Sinne startete. Es ist damit ganz eng verknüpft. Ich würde sagen, diese Ereignisse sind so der Angelpunkt von Gottes Heilsplan mit uns in dieser Welt. Nach dem, was geschehen ist, nach dem Sündenfall, wo die Menschen sich von Gott getrennt haben und Gottes Vorbereitung von einem Plan, um uns Menschen wieder den Weg aufzutun, zurück in die Gemeinschaft mit ihm. Da war diese Zeit, die Zeit, wo Jesus hier auf dieser Welt war, der Schlüssel, die zentrale Zeit eigentlich, die Schlüsselzeit, die Schlüsselereignisse, wo unsere Erlösung daran festgemacht ist. Und die müssen wir gut verstehen, weil vorher und nachher war etwas ganz anderes. Es fängt dann mit Karfreitag. Karfreitag hat Jesus bezahlt für unsere Schuld. Und Karfreitag ist Jesus ans Kreuz gegangen. Karfreitag ist der Grund, dass wir nicht mehr selber für unsere Schuld bestraft werden, sondern dass wir das Geschenk von Jesus, wenn wir das annehmen, selber frei sind. Ich weiß nicht, ob das uns, vor allem wenn wir schon länger in die Gemeinde gehen, auch wirklich bewusst ist. Ich merke manchmal, ich habe mich so daran gewöhnt, dass ich gar nicht mehr eigentlich weiß, was es heißen würde, wenn ich darauf warten müsste, dass ich das kriege, was ich verdient habe. Manche Leute möchten ja gern mehr das, was sie verdient haben. Ich möchte das nicht. Das wäre schrecklich, wenn ich kriegen würde, was ich verdient hätte. Ich bin so dankbar, dass Jesus meine Strafe bezahlt hat und dass ich eine Ewigkeit mit Gott leben darf, absolut unverdient. Das ist nicht mein Recht. Das ist etwas, was Gott uns geschenkt hat. Und es war nicht billig, hat Jesus für uns geschickt, dass er diese Strafe für uns trägt, damit wir frei sein dürfen. Ostern war dann der Tag, wo Jesus wieder zurückgekehrt ist ins Leben, wo er auferstanden ist. Auferstehung in der Bibel ist immer etwas, was ganz stark auch mit dem Leib zusammenhängt. Auferstehung ist nicht nur das geistliche Wiederdasein, das Weiterleben der Seele. Auferstehung war immer ganz eng verknüpft mit dem Leib. Das ist auch etwas, was die Griechen ganz schwierig empfunden haben, weil sie wollten diesen Leib endlich los sein und dann in einem anderen Leben befreit von diesem Anhängsel, befreit von diesem Klotz am Bein weiterleben. Jesus ist auferstanden. Die Auferstehung von Jesus beweist, dass sein Opfer angenommen worden ist, dass die Erlösung vollbracht ist, dass die Schuld wirklich gesühnt ist. So das Siegel, der Stempel dafür, dass Gott das angenommen hat. Und dann kommt die Himmelfahrt. Die Himmelfahrt ist 40 Tage nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus geschehen. Die Zeit, wo Jesus zurückging zu seinem Vater im Himmel. Die Zeit, wo Jesus von dieser Zeit auf dieser Welt wieder zurückkehrte in die Herrlichkeit, die er vorher hatte. Die Zeit, wo Jesus auf den Thron erhöht wurde. Eine ganz fantastische Zeit. Ich habe in Rüti auch so diese Tage einfach auch von Karfreitag bis Pfingsten vor, so in den Predigt zu behandeln. Und wir haben dann vor der Auffahrt haben wir auch über die Zeit gesprochen zwischen Ostern und Himmelfahrt. Und da sprechen die ersten paar Verse von der Apostelgeschichte darüber. Es sind eigentlich vor allem zwei Dinge, die Jesus in dieser Zeit vor der Himmelfahrt mit seinen Jüngern gemacht hat. Er hat viel Zeit mit ihnen verbracht. Das erste war, dass er ihnen ganz, ganz klar machen wollte, ich bin auferstanden, ich lebe wieder. Sie sollten absolut sicher sein. Durch viele sichere Zeichen hat er sich ihnen offenbart, heißt es. Und das zweite, was er mit ihnen gemacht hat, ist, er hat mit ihnen geredet, und zwar ist interessant, er hat über das Reich Gottes mit ihnen geredet. Er hat über die Königsherrschaft Gottes mit ihnen geredet. Er hat über das geredet, was ihm am meisten auf dem Herzen lag. Das ist ja auch etwas, was er uns gesagt hat in der Bergpredigt, dass wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten sollen. Die Jünger, die hatten viele Fragen. Ja, wann kommst du wieder? Wann wird das und das geschehen? Jesus hat mit ihnen über die Königsherrschaft Gottes gesprochen und dann hat er ihnen einen Auftrag gegeben und hat gesagt, ihr sollt hingehen und Zeugen für mich sein. Aber wartet noch. Und dann kam es zur Himmelfahrt. Und 10 Tage nach Himmelfahrt erleben wir dann, wie Jesus sein Versprechen, seine Verheißung erfüllt und den Heiligen Geist schickt. In Apostelgeschichte 2 wird das beschrieben, wie der Heilige Geist wirkt, wie Menschen zum Glauben an Jesus finden und wie die Gemeinde Jesu zu wachsen anfängt. Jesus ist auf dem Thron. Das ist so die Botschaft von Himmelfahrt. Wenn wir in der Bibel lesen, in Philipper 2 haben wir eine bekannte Stelle von Jesus. Und da heißt es, dass wir auch diese Haltung von Jesus annehmen sollen. Diese Haltung, wie er sich erniedrigt hat, wie er bereit war, demütig herunterzukommen. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen, was das für Jesus bedeutet hat. Die Herrlichkeit beim Vater zu verlassen, all das, was er dort hatte, und Mensch zu werden. Wie sich ganz bewusst eingeschränkt hat und die Gestalt eines Menschen angenommen hat. Die Begrenzungen eines Menschen für eine gewisse Zeit. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Das Erniedrigen, auf diese Erde kommen als Mensch, ich meine, für uns ist es nichts Spezielles, als Mensch geboren zu werden. Wir waren nie im Himmel vorher. Aber für Jesus war das anders. Er hat die ganze Herrlichkeit dort gesehen und war bereit, hier auf diese Erde zu kommen. Aber damit war es noch nicht fertig. Er war nicht nur bereit, hier auf diese Erde zu kommen, auch wenn er auf den Königsthron des Herodes sich gesetzt hätte oder auf den Kaiserthron in Rom, das wäre immer noch ein gewaltiger Abstieg gewesen für ihn. Nein, er kam als Mensch, als einfacher Mensch, als Mensch, der bereit war, für andere da zu sein, anderen zu dienen. Und nicht nur das, zu dienen bis zum Letzten, bis dahin, dass er sein Leben für uns gab. Das ist etwas, was Gott uns helfen muss zu verstehen, weil sonst werden wir das immer ganz gewaltig unterschätzen und nicht erfassen können, was das Jesus gekostet hat. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Jesus, ja, er war gehorsam. Aber nachdem, dass er das Ganze vollbracht hat, hat sein Vater ihn wieder erhöht. Und das ist in Himmelfahrt geschehen. Er hat ihn wieder erhöht auf den Thron, zu seiner Rechten, an den Ehrenplatz auf dem Thron. Und dort ist Jesus. Und dort ist Jesus noch bis heute. In Apostelgeschichte 1 wird uns dreimal gesagt, dass Jesus in den Himmel aufgenommen worden ist. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wo der Himmel ist. Wo man den einzeichnen müsste auf der Karte. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es um Geografie geht beim Himmel. Aber es ist der Ort, wo Gott gegenwärtig ist. Der Ort, wo Gott absolut herrscht. Es ist eine Welt, die wir jetzt noch nicht so sehen können. Aber dahin wurde Jesus weggenommen. Es heißt, er verschwand in einer Wolke oder wurde von einer Wolke hinweggenommen. Die Wolke ist oft ein Bild in der Bibel von Gottes Gegenwart und von Gottes bis zu einem gewissen Maß verborgene Herrlichkeit. Wir begegnen der Wolke schon im Alten Testament zum Beispiel, als das Volk aus Ägypten herauskam und durch das Meer zog, ging die Wolke zwischen ihnen und den Ägyptern durch. Nachher begegnen wir Mose, wie er auf den Berg Sinai steigt und dort 2x40 Tage bei Gott verbringt. Und es heißt auch dort, er kam in diese Wolke hinein und der Wolke kam auf den Berg. Und er ist dort in dieser Wolke, nicht sichtbar für die anderen Menschen, die unten in der Wüste waren, aber er ist dort Gott begegnet. Die Herrlichkeit ist ein Bild für Gottes Gegenwart. Ein Bild auch schon für die Juden, für die Schekina. Die Herrlichkeit, die Größe, der Glanz Gottes. Als sie die Stiftshütte fertig gebaut hatten, und ihr wisst ja, die Stiftshütte, die bestand außen aus dem Vorhof, wo auch die Priester und die Leute, die opferten, ihre Opfer hinbrachten, dann war das Heiligtum da. Und ganz drinnen war das Allerheiligste. Der Ort, wo Gott gesagt hat, da will ich euch begegnen. Der Ort, wo nur der hohe Priester einmal im Jahr hineinging, um das Volk mit Gott durch das Versöhnungsopfer am großen Versöhnungstag, am Yom Kippur, dort das Blut hineinzubringen. Der Ort, wo Gott den Menschen begegnen wollte, war dort. Und dort, als die Stiftshütte fertig war, dieser Ort wurde erfüllt von der Wolke, von der Herrlichkeit Gottes, von diesem Glanz Gottes. Als Salomo den Tempel baute, war wiederum das Gleiche da. Der Tempel wurde erfüllt von der Herrlichkeit, von der Wolke Gottes. Und wenn wir ins Neue Testament gehen, ich möchte euch erinnern an das Ereignis, als Jesus mit einigen Jüngern auf den Berg ging. und wie da plötzlich eine Wolke kam und Jesus verändert wurde. Wir reden von der Verklärung Jesu. Plötzlich wurde er ganz helle Kleider und Gottes Stimme sprach aus der Wolke. Jesus war zurück in der Herrlichkeit Gottes auf dem Thron. Er ist nicht nur auf dem Thron, um dort irgendwie einfach belohnt zu werden oder einfach so wie ein Olympiasieger oder so, der da mal beklatscht wird und eine Medaille kriegt und dann kann er wieder runter vom Thron. Jesus ist auf dem Thron, nicht nur auf einem symbolischen Thron, er ist auf deinem Thron, um dort zu regieren. Schon bei der Ankündigung der Geburt Jesu wurde gesagt, dass ihm der Thron Davids gegeben wird, dass er herrschen wird, dass er über seine Feinde herrschen wird. Jesus wird regieren über alle Völker. Jesus, er ist der, der auf dem Thron ist. Er hat den Siegerplatz auf dem Thron eingenommen. Und dort begegnen wir ihm auch in der Offenbarung. Wenn wir die Bilder dort in der Offenbarung studieren, sehen wir Jesus auf dem Thron und die ganze himmlische Welt und auch die Gemeinde, die ihn anbetet, die ihn ehrt. Jesus, der auf dem Thron ist. Jesus, der der König ist, der seine Königsposition eingenommen hat. Hebräer 1, Vers 8 spricht davon, dass dieser Ort auf dem Thron ein Platz der Autorität ist. Ein Platz, wo Jesus regiert. Hebräer 1, Vers 8, da wird vorher gesprochen, was Gott alles tat, wie Gott sich offenbarte und Gottes Sohn weit mächtiger ist als die Engel. Von den Engeln heißt es, Vers 7, er macht seine Diener zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Aber zu seinem Sohn spricht er, dein Thron, o Gott, steht für immer und ewig. Die Herrschaft deines Reiches ist eine gerechte Herrschaft. Jesus ist auf dem Thron. Jesus ist der König. Jesus ist dort und das ist der Grund, weshalb wir auch Auffahrt feiern. Weil wir jemanden haben, der auf dem Thron sitzt und nicht irgendein Despot, nicht irgendein Diktator, nicht irgendjemand Unberechenbarer, sondern Jesus, unser Erlöser, der uns so sehr liebt, dass sein Leben für uns gegeben hat. Jesus, der es so gut mit uns meint, viel besser, als wir es je verstehen können. Manchmal handelt er so in unserem Leben, dass wir es nicht immer begreifen können. Manchmal geschehen auch Dinge, die wir nicht einordnen können und noch nicht verstehen können. Aber all das, was wir von Jesus verstehen können, zeigt uns, dass er es unendlich gut mit uns meint und dass er uns unendlich liebt, dass er absolut gerecht und fair ist. Wir sehen noch nicht alles. Wir sehen noch nicht die Schlussbilanz. Es ist noch nicht alles abgerechnet. Manchmal haben wir den Eindruck, aber das ist unfair oder das ist doch nicht gerecht. Oder wie kann er das zulassen mit dem Krieg in Syrien oder mit den Anschlägen in England oder was alles passiert in dieser Welt oder mit der Krankheit, die in unserer Familie geschehen ist oder mit dem Unfall, den ich erlebt habe oder die Stelle, die mir weggenommen wurde. Wie kann Jesus das zulassen? Wie kann Jesus all diese Nöte zulassen? Es ist nicht unbedingt so, dass Gott all das für uns gewünscht hätte. Es ist eine Konsequenz davon, dass wir von ihm weggegangen sind. Und wir sind Teil einer Welt, die kaputt gemacht worden ist durch die Sünde. Jesus ist gekommen, um das in Ordnung zu bringen. Jesus hat nicht alles gewollt, was uns an Schlechtem geschieht, aber er ist in der Lage, alles zu benutzen, um unser Leben zu formen und uns wachsen zu lassen, uns näher zu sich zu ziehen. Er kann uns zeigen, dass er auch mitten in all den Nöten, durch die wir hindurchgehen, dass er der König ist auf dem Thron, dass er in der Lage ist, uns die Kraft zu geben, die Hilfe zu geben. Und all das, was auch der Feind schlimm gemeint hat für unser Leben, so zu nutzen, dass es uns zum Segen wird. Dass sogar schlimme, schwierige Zeiten uns zum Segen werden, auf eine Art und Weise, wie wir uns das nicht hätten vorstellen können. Jesus, er ist schon jetzt auf dem Thron, aber ist noch nicht fertig mit seiner Arbeit dort. Da ist sicher noch einiges, was zu tun ist. Etwas Gewaltiges, was wir sehen, auch als eine Konsequenz von Auffahrt, von Himmelfahrt, ist, dass Jesus uns den Heiligen Geist schicken wird. Er hat das ziemlich deutlich in Johannes seinen Jüngern zugesagt. Die hatten nämlich Mühe, als sie hörten, dass Jesus weggehen wollte. Und Jonas das am Anfang gesagt hat, das ist ja auch komisch, wieso feiern wir das Weggehen von Jesus? Wenn es einfach nur das wäre, dann wäre es tatsächlich eher ein Anlass zum Trauern und nicht zum sich freuen oder um zu feiern. Aber Jesus sagt uns in Johannes Kapitel 16: Nun aber gehe ich fort, von Vers 5 an, zu dem, der mich gesandt hat. Doch keiner von euch hat mich gefragt, wohin ich gehe. Stattdessen seid ihr traurig. Ja, das ist auch die erste Reaktion der Jünger auf die Tatsache, dass Jesus fortgehen wird. Ich sage euch aber die Wahrheit. Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe. Also Jesus hat etwas bereit, was noch viel besser ist, als wenn er bei seinen Jüngern geblieben wäre. Er sagt, es ist gut für euch. Es ist sogar das Beste für euch, wenn ich gehe. Und dann fährt er fort. Denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Und da spricht Jesus vom Heiligen Geist, den er schicken will. Wenn ihr die Kapitel 14 bis 16 in Johannes Evangelium durchlest, dann seht ihr, dass er mehrmals darüber spricht und uns verspricht, dass er uns einen Tröster, einen Helfer, einen Beistand, jemanden, der immer bei uns bleibt, schicken will. Dass er uns jemanden schicken will, der uns erinnert an all das, was Jesus gesagt hat. Dass er uns jemanden schicken will, der uns belehrt über all die Dinge, die wir jetzt noch nicht verstehen. Der uns helfen will. Er ist derjenige, der die Menschen zu Jesus zieht. Er ist derjenige, der unsere Herzen mit Licht erfüllen kann, dass wir verstehen können, was Gott möchte. Dieser Heilige Geist soll kommen. Jesus will ihn uns schicken. Und an einer anderen Stelle sagt er, ich lasse euch nicht allein, ich komme wieder zu euch. Das ist nicht seine zweite Wiederkunft, sondern er kommt auch im Heiligen Geist zu uns. Der Heilige Geist, den wird er uns schicken, damit er bei uns bleibe. Ganz fantastisch. Jesus als Mensch war begrenzt auf einen Ort. Er konnte in Nazareth sein, er konnte in Jerusalem sein, er ist hin und her gewandert zwischen den verschiedenen Orten. Und mit dem Heiligen Geist ist es anders. Er hat nicht einen menschlichen Körper wie Jesus. Er ist Gott. Er ist der Vertreter für Jesus. Er ist den, der Jesus schicken will, als unser Beistand, als unser Tröster, als unser Lehrer und Ratgeber. Einer, der überall immer mit uns sein kann, mit jedem von uns. Wir müssen ihn nicht teilen. So heute kannst du ihn haben und morgen am Sonntag wird er dann verteilt in der Gemeinde, wer ihn an welchem Tag mal haben kann, weil es so wie ein Gast, der kommen würde. Nein, so ist es nicht. Er kann bei jedem sein und er ist bei jedem, der an Jesus gläubig wird. Er ist derjenige, der diese neue Geburt in uns geschafft hat. Er ist derjenige, der das neue Leben uns geschenkt hat. Er ist derjenige, der uns hilft, Gott besser kennenzulernen. Er ist derjenige, der uns verändert und uns umgestaltet, der uns überhaupt die Kraft gibt, damit wir ein neues Leben führen können, dass wir uns neu verhalten können, so wie wir das vorher nicht konnten, bei aller Anstrengung nicht. Er ist derjenige, der uns leitet und ermutigt. Er ist derjenige, der uns befähigt, für Jesus zu arbeiten. Und er ist derjenige, der uns ausrüstet mit Kraft, mit Vollmacht, mit Autorität, um für Jesus seine Botschafter zu sein in dieser Welt. Und diesen Geist, den hat Jesus uns versprochen, dass der kommen würde. Aber die Voraussetzung war, dass er zuerst zurückgehe zum Vater. Und wenn ich zurück bin, sagt er, dann will ich ihn euch senden. Und den Jüngern sagt er noch, wartet, wartet, bis dieser Geist kommt. Und dann werdet ihr Kraft empfangen, um meine Zeugen zu sein. Es ging dann noch 10 Tage, das kommt dann am Pfingsten. Und das Letzte, was in dieser Stelle über Jesus auch steht, in Apostelgeschichte 1, 9 bis 11, ist, dass Jesus auch wiederkommen wird. Sichtbar wiederkommen wird. Wiederkommen wird, diesmal nicht in seiner Erniedrigung, nicht als Mensch, der am Kreuz stirbt, sondern als der König, als der Herr, als der, der über ein ganz neues Reich regiert. Ein Reich, in dem alle, die an ihn glauben, teil sein dürfen davon und mit darin leben dürfen. Jesus wird wiederkommen. Ihr dürft euch freuen, sagen die Engel zu den Jüngern. Genauso wie ihr ihn jetzt habt weggehen sehen, wird er wiederkommen. Aber dazwischen haben wir noch etwas zu tun. Und als die Jünger ihn gefragt haben, ja wann wird denn das alles sein, hat er ihnen gesagt, das ist nicht eure Sache, das zu wissen. Ihr habt eine Aufgabe, ihr sollt Zeugen für mich sein. Das mit dem Zeitpunkt, das weiß der Vater. Er hat uns den Fahrplan noch nicht gegeben, nicht im Detail. Es ist schade, wenn wir zu viel Zeit verbringen mit Rechnen und Berechnen und spekulieren. Wir haben eine Aufgabe zu erfüllen, bis er wiederkommt. Sein Reich soll sich ausdehnen, sein Reich soll wachsen. Die Botschaft seines Reiches soll verkündigt werden in die ganze Welt. Hier, in eurem Ort, in der Schweiz, unter unseren Samaritanern, den Migranten könnte man vielleicht sagen, das waren so die Leute, die Juden, Mühe hatten, mit ihnen in Kontakt zu kommen, obwohl sie eigentlich fast zusammen lebten, aber sie machten einen Bogen um sie, es war schwierig, die sind anders. Da war nicht gerade eine Vorliebe oder Liebe da. Gott hat das geschenkt, dass sie diese Menschen lieben konnten. Ich hatte Freude, als ich über die Brücke las, bei euch auf eurer Webseite, über die Arbeit, die da auch geschieht mit den Migranten. Ich glaube, das ist ein Teil dieses Zeugnisgebens und dann bis ans Ende der Welt. Jede Ecke, jeder Winkel soll bekannt gemacht werden mit der Erlösungsbotschaft von Jesus. Was bedeutet nun Himmelfahrt für uns? Ich denke, das eine, was ganz, ganz klar wird in der Bibel ist, es ist ein Grund, ein Anlass für uns, Jesus anzubeten. Wir sehen Jesus als ein Riesenvorbild. Er hat uns gezeigt, wie wir als Menschen leben können mit Gottes Kraft. Er hat gesagt, ich kann nichts von mir selber tun. Alles, was ich tue, tue ich in Abhängigkeit von meinem Vater und was mir der Vater zeigt. Das ist das, was wir auch tun können. Wir können nichts aus uns tun, aber mit des Vaters Hilfe dürfen wir in dieser Welt handeln. Aber jetzt ist Jesus nicht nur Mensch, nicht nur das Vorbild, das wir hier auf Erden hatten für ein Leben. Er ist auch der, der auf dem Thron ist, der König, der Herrscher über alles. Und das glaube ich, sollte unser Leben noch viel mehr prägen. Sollte uns noch viel mehr begleiten in unseren Alltag hinein. Er ist nicht nur König am Sonntagmorgen im Gottesdienst, wenn wir Anbetungslieder singen. Ja, das gehört dazu. Aber Anbetung geschieht auf ganz viele Weise. Und er ist auch der König am Montagmorgen und am Freitagabend. Er ist der König, wenn wir zu Hause sind, wenn wir in der Freizeit sind, wenn wir in den Ferien sind. Er möchte herrschen, wo immer wir sind. Er ist der König. Er ist der, der alles im Griff hat. Er ist der, zu dem ich Zugang haben darf und zu dem ich ein großes Vertrauen haben darf, weil er uns nicht im Stich lässt. Dafür gehört ihm Anbetung. Und ich denke, dass wir noch mehr einen Blick kriegen müssen für Jesus auf dem Thron. Weil dieser Blick wird unseren Blick auf die anderen Dinge um uns herum verändern. Es wird uns helfen, die Menschen anders zu sehen. Es wird uns helfen, unsere Situationen anders zu sehen. Es wird uns auch helfen, uns selber anders zu sehen, wenn wir Jesus auf dem Thron sehen. Es wird uns dazu leiten, ihn zu verehren, ihn anzubeten, unsere Gedanken mit ihm zu füllen, dass das uns prägt, dass das etwas ist, was uns begleitet in unsere Situation, in unserem Leben hinein. Das ist das eine. Das andere, ich habe hier eine Reihe von Stellen aufgeschrieben, vor allem im Kolosserbrief. Ich merke, die Zeit, die geht eher vorwärts. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch Notizen machen. Ihr könnt auch gerne den Kolosserbrief einfach mal in der Stille wieder mal durchlesen und sehen, was wir da alles haben. Jesus hat uns nämlich mit hineingenommen in sein Erlösungswerk. Die Bibel spricht davon, dass wir mit Jesus gestorben sind. Es ist nicht so, dass wir nicht mehr da sind, ja? Ihr seid alle noch hier. Aber wir sind geistlich gesprochen mit Jesus gestorben. Unser alter Mensch ist mit Jesus gestorben. Und je mehr wir das in Anspruch nehmen, dürfen wir das auch erleben. Wir sind mit Jesus auferstanden. Und wir dürfen in einem neuen Leben wandeln. Wir sind Botschafter und Gesandte dieses Königs auf dem Thron in dieser Welt. Wow. Unsere Stellung in Gottes Augen ist wahrscheinlich eine ganz andere, als sie in unseren eigenen Augen ist. Ich weiß nicht, wie ihr euch selber seht. Die einen sehen sich leicht eher etwas zu groß und die anderen überhaupt ganz minimal und haben Komplexe. Ich bin ja nichts, ich kann ja nichts. Sehen nur ihre Schwachstellen und Nöte. Die anderen platzen fast vor Stolz. Nein, beides stimmt nicht ganz. Wir sind Botschafter, Beschenkte dieses Königs auf dem Thron. In seinen Augen sind wir ganz wertvoll. Ob die Menschen das um uns herum wahrnehmen oder nicht, ist eigentlich nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass der König das so sagt und dass er es so sieht und dass wir es von ihm hören dürfen und dass sein Geist uns helfen will, das auch anzunehmen und zu verstehen und anzufangen und so zu verhalten als die Botschafter dieses Königs. Neuer Mut zu fassen, mit seiner Kraft und Hilfe zu rechnen. Wir haben Autorität und Vollmacht, aber nicht isoliert, nicht wir selber, sondern nur durch Jesus auf dem Thron. Es ist delegierte Vollmacht, delegierte Autorität, die wir haben, weil wir seine Kinder sind, weil er sie uns schenkt, weil er durch seinen Geist in uns lebt, nicht weil wir von uns aus so gut sind. Es ist nur der Heilige Geist, der diese Wahrheiten uns immer tiefer zeigen kann. Und ich habe den Eindruck, mindestens mir geht es so, ich glaube, ich brauche mein ganzes Leben, um daran weiterzulernen. Ein paar Dinge habe ich angefangen zu lernen. Manchmal bin ich enttäuscht über mich selber, dass ich so langsam lerne. Aber ich glaube, es ist noch so viel da, was Gott uns zeigen möchte. Dass wir ganz eng mit Jesus zusammengehören. Dass er uns mit hineingenommen hat in das ganze Erlösungswerk, bis hin zu seinem Platz auf dem Thron, dass wir schon jetzt geistlich gesehen mit Jesus zusammen sein dürfen und auch so von daher unsere Aufgabe wahrnehmen dürfen in dieser Welt. Die Frage, die sich natürlich für mich und wahrscheinlich auch für euch immer wieder stellen sollte, ist: Leben wir entsprechend unserer Berufung? Oder kommt uns das vor wie ein Riesenberg, der doch nicht zu bewältigen ist? Ich weiß nicht, ob euch die Frage auch schon beschäftigt hat, ist das wirklich möglich? Und ob für die einen das Bild hier ein bisschen exemplarisch ist, wie man sich fühlen könnte, oder? Diese Riesenaufgabe, aber ich schaffe es einfach nicht. Hoffnungslos, wie der Esel hier, der vom Boden gehoben wird, und einfach das nicht machen kann. Sicher nicht in eigener Kraft. In eigener Kraft kann niemand von uns, weder ihr noch ich, das leben, was Jesus für uns vorgesehen hat. Es geht einfach nicht. Es wird uns immer wieder gehen wie diesem Esel. Und vielleicht habt ihr euch auch schon so gefühlt. Also ich habe das schon öfters erlebt. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl schätzt, so in der Luft zu hangen und einfach total überfordert zu sein. Aber das ist es, wenn wir mit eigener Kraft probieren. Von daher müsste man sagen, nein, sicher nicht aus eigener Kraft. Und doch auf der anderen Seite, ja. Denn Jesus ist auf dem Thron. Und Paulus hat uns einen Vers gegeben, der uns Mut machen möchte. Alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Philipper 4, Vers 13. Das ist der Riesenunterschied. Dass er durch seinen Geist, der in uns lebt, uns befähigt, so zu leben, wie er es möchte. Nicht, dass das nicht immer weiter sein Lernprozess bleibt. Ich weiß nicht, ob ich den Vergleich hier auch schon mal gebraucht habe. Für mich ist es so ein bisschen etwas, es ist wie mit dem Tod und Auferstehung, wo Paulus uns im Römerbrief sagt, wir müssen uns dafür halten. Das ist natürlich für uns Menschen schwierig. Wenn man tot ist, ist man doch tot, ob man sich dafür hält oder nicht. Das macht doch keinen Unterschied. Aber hier im geistlichen Sinne doch, es macht einen Unterschied. Es ist eine Tatsache, die da ist, aber sie wird erst wirksam, wenn ich sie in Anspruch nehme. Erst dann erfahre ich sie. Die Kraft ist da. Die Verheißung ist da. Aber ich muss es glauben, ich muss es in Anspruch nehmen. Es ist wie ein Bankkonto. Das kann mir jemand noch so sagen, ich habe auf dein Bankkonto 1 Million einbezahlt. Du bist jetzt reich. Ich kann trotzdem leben wie ein Bettler, wenn ich es nicht glaube, wenn ich es nicht in Anspruch nehme, wenn ich nicht abhebe von diesem Konto. Oder ein anderes Bild, das mir manchmal hilft, es ist so wie bei der Bahn mit der Stromleitung. Die Bahn selber, die schafft ihre Arbeit nicht. Sie braucht den Strom, sie braucht die Energie vom Strom, der oben in der Leitung fließt. Und da, wo sie sich an die Leitung anschließt, da ist der Strom da und sie kann tatsächlich funktionieren. Sie kann all das tun, was sie soll. Sobald sie aber wieder einen Bügel runternimmt, ist die Luft draußen. Und so ist es für mich irgendwo auch mit dem, was Jesus für uns sein möchte. Es ist da. Es ist vorhanden. Wir schaffen es nicht aus eigener Kraft. Aber wenn wir den Bügel hochhalten an den Draht, wenn wir es in Anspruch nehmen, wenn wir von dem Konto abzuheben beginnen und hingehen auf die Bank und sagen, ich möchte, oder die Karte benutzen und beziehen, dann merken wir, ja, es kommt, es ist da. Was ich manchmal schade finde, ist, dass das nicht einfach automatisch geht. Und ich entdecke bei mir, dass, obwohl ich schon so viele Jahre am Üben bin, ich es manchmal immer wieder vergesse und wieder auf mich selber schaue. Und plötzlich entdecke, oh, Moment mal, ich glaube, ich habe die Hand vom Bügel wieder runtergenommen. Also nicht, dass ihr das jetzt mit der elektrischen Eisenbahn so macht, ja? Da würde es uns nicht gut tun. Aber bei Gott dürfen wir den Bügel hochhalten. Wir dürfen in dieser Verbindung mit ihm bleiben. Weil Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber alles ist mir möglich. Wow. Aber nicht durch mich, sondern durch Christus. Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Diese Kraft, die er uns verheißen hat, als er gesagt hat, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Dieser Geist, der beschrieben wird als ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, wohnt in uns und macht es möglich. Und das wünsche ich euch allen, das wünsche ich mir, dass wir das immer mehr ausleben lernen, Tag für Tag. Vielleicht sind wir jeden Tag neu in der Schule und Gott gibt uns viele Übungsgelegenheiten. Und ich denke, wir dürfen uns auch nicht entmutigen lassen, wenn wir manchmal versagen oder es manchmal vergessen. Gottes Geist ist enorm treu und hilft uns immer wieder, das zu erkennen. Wenn wir ehrlich zu ihm zurückkommen und sagen, schau ich, es tut mir leid, hilf mir weiter. Er begleitet uns und er lässt uns auch wachsen. Und ich glaube, je mehr wir das lernen, je mehr darf unser Leben auch Frucht bringen für Jesus. Und etwas von dem darf geschehen, dass wir unsere Berufung entsprechend leben, mehr und mehr. Und dass das Licht dann dieser Gemeinde hier in den Höfen scheint, strahlt nach außen, dass Menschen berührt werden von Gott, weil ihr da seid und er in euch wohnt. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Amen.